Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Inka Löwendorf liest weiter aus Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Von Martina Hefter, der mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Roman des Jahres 2024. Heute die dritte von 10 Folgen. Die Leipziger Performance-Künstlerin Juno, die ihren kranken Mann pflegt, chattet in ihren schlaflosen Nächten mit sogenannten Love-Scammern, jungen Männern aus armen Ländern, die sich unter einer Fake-Identität im Internet an ältere, vermeintlich alleinstehende Frauen heranmachen, um an ihr Geld zu kommen. Doch mit einem läuft es anders. Benu aus Nigeria hat sie enttarnt. Es hat sich ein Dialog entwickelt, der sogar Spaß macht. Aber wie ehrlich ist das alles? Benu schreibt täglich mehrmals, Juno erzählt ihm von ihrem Projekt als Performance-Künstlerin und sie stellt sich die Frage, wo bin ich selbst echt, wo ist mein wahres Ich?
Ihr erster Auftritt überhaupt war bei einem Weihnachtsspiel im Kindergarten gewesen. Die Hauptrolle, eine kleine, schiefe Tanne. Von den hohen, geraden Bäumen im Wald nur verspottet. Der Nikolaus kam in den Wald und suchte nach einem Weihnachtsbaum für den Himmel und erwählte sie, die schiefe Tanne Juno. Weil sie ein reines Herz habe, sagte der Nikolaus. Juno erinnerte sich an jedes Detail dieses Auftritts. Dass sie Jason gut fand, der den Nikolaus spielte. Dass sie mit ihm Duette gesungen hatte. Dass sie in einer schiefen Haltung stehen musste, die Hände hoch über dem Kopf zu einer Tannenspitze aneinandergelegt. Dass ihre Mutter auf ihrem Sitzplatz geweint hatte. Dass andere Mütter nach der Aufführung, als sie nach draußen gingen, sich zuflüsterten, das ist das Mädchen, das Wisper, Wisper, Wisper. Spätestens da war Juno klar geworden, dass sie das alles gar nicht gespielt hatte. Sondern andersrum, eigentlich schauspielerte sie nur dann, wenn sie nicht auf einer Bühne stand. An den normalen Tagen, da spielte sie, ein normaler Mensch zu sein, eine normale Juno. Gute Nacht, Benu, schrieb sie. Eigentlich schrieb sie ihm gern. Später, als sie in der Küche 2 Rühreier briet, weil sie noch mal hungrig geworden war, fiel ihr aus dem Nichts heraus eine Art Liedtext ein. Es war ein schlechter, irgendwie zynischer Text, aber er war eine Art ungebetener Ohrwurm und sie sang ihn in Gedanken vor sich her. Träum lieber nicht von Deutschland, die Gitarren sind bei uns aus Diamant und ich will ehrlich sein, der Diamant kommt aus einer Mine in einem afrikanischen Land. Twang, twang, twang. Dann kamen die Aufführungen. 3 komplett ausverkaufte Abende und jedes Mal langer Applaus. Sie mussten mehrmals wieder zurück auf die Bühne. Es ging viel zu schnell vorbei. Dann kam die Zeit nach den Aufführungen. Wie üblich der erste Tag rauschhaft, lange ausschlafen und die Bilder von den Abenden 100-mal an sich vorbeiziehen lassen und verklärt lächeln. Dann der grausame 2. Tag, wo der Rausch auf nahezu 0 runtergefahren wurde, wo die Theaterscheinwerfer endgültig aus waren. Die grandiose Normalität des Theaters, diese echte, fassbare Welt, war der merkwürdigen, erfundenen Welt des Alltags gewichen. Im Konsum gab's Erdbeeren aus Chile und andere surreale Dinge, die einfach gelogen sein mussten. Juno wollte zurück. Sie sah Benus Nachrichten auf dem Sperrbildschirm aufploppen und unbeachtet verglühen wie kleine, hilflose Meteoriten, wenn sie in die Erdatmosphäre tauchen. Benu schrieb ja doch nur, um am Ende Geld aus ihr zu quetschen. Es kam ihr gerade viel zu profan vor. Das war die Hässlichkeit der Welt. Sie hatte den Kopf nicht dafür frei. Irgendwann bei einem Spaziergang schrieb sie zurück, er solle nicht dauernd schreiben. Dass sie eines Tages Geld schicke, könne er vergessen. Das schrieb sie auch. Wieso bist du immer wieder so? Ich schreib dir nicht als Scammer. Wir werden ja sehen. War sie fies zu ihm oder realistisch? In den USA wurden 2011 50 Millionen Dollar an afrikanische Scammer transferiert, sagte Wikipedia. Mittlerweile ging es anscheinend nicht mehr nur um Geld. Beliebt waren Aufenthaltsgenehmigungen. Man konnte einen Scammer einladen. Man konnte ihn heiraten. Man konnte einen Scammer einfliegen lassen. Das kannst du leider vergessen, wenn du an sowas denken solltest. Ich habe weder Zeit, Geld noch Energie, dich nach Deutschland zu bringen. Und so einfach ist das auch gar nicht. Und ich habe keinen Anlass. Wäre schön, wenn du endlich mal weniger misstrauisch wärst. Ich gebe einen Scheiß auf Deutschland. Es ist auch gar nicht so toll hier. Man hält sich am besten an die Sterne. Ich sehe gerade Orion über mir, das Sternbild. Du müsstest es auch sehen. Hier unten auf der Erde sieht's aus, als wären alle Sterne eines Sternbilds auf derselben Ebene. Dabei sind sie in unterschiedlichsten Tiefen verstreut. Wahrscheinlich gibt's einige schon gar nicht mehr. Man sieht nur noch ihr Licht. Das ist wie eine Art Sinnbild, denke ich manchmal. Man erinnert sich an jemanden und sieht nur noch das Licht. Ein bisschen traurig, aber auch schön. Bei uns hat's geregnet. Hast du Gras geraucht? Immerhin war er ehrlich in dem, was er da schrieb. Sie steckte sich die In-Ear-Kopfhörer in die Ohren und ließ Spotify den Melancholia-Soundtrack spielen. Eine glühende Kugel war im Himmel. Aber es war bloß der Mond. Ein paar Tage später saß sie abends vor dem Notebook und surfte wieder in der Stadt herum, in der Benu lebte. Wo lebte der, mit dem sie sich unterhielt? Wie war die Gegend beschaffen? Die Stadt war laut Wikipedia nicht allzu groß, etwas über eine 500.000 Einwohner, 2 Universitäten. Seit 1997 war sie ein katholisches Erzbistum. Der Fußballclub der Stadt spielte in der nigerianischen ersten Liga. Das Stadion fasste 10.000 Menschen. Die Wetterprognose für 12 Uhr lautete 38 Grad, leicht bewölkt, Schneewahrscheinlichkeit 0%. Was ich mache? Ich sitze am Rechner, lese was über deine Stadt. Really? Lol. Warum lol? Ich finde es einfach lustig. Warum interessiert dich meine Stadt? Sie ist nicht so spektakulär. Na, weil ich dich kenne, aber denk nicht, dass ich Reisepläne hab. Dann fragte Benu nach einem Foto. Eines von jetzt. Jetzt sofort. Ein Selfie. Es war immer noch Januar. Milchig weiße oder grau verschmutzte Himmel, die nicht aufklaren wollten. Alles dauerte viel zu lange im Januar. Jupiter schlief viel. Manchmal merkte Juno, dass sein Gesicht schmaler geworden war und dass der Rollstuhl größer wirkte als noch vor 2 Monaten, wenn Jupiter in ihm saß. Sie kaufte ihm Studentenfutter, weil sie dachte, die Nüsse würden ihm gut tun, wegen der Fettsäuren. Es hieß immer, sie wären gut für die Nerven. Ein Foto? Warum? Fragte sie Benu. Benu kannte ja mindestens ein paar Fotos aus ihrem Instagram-Profil, als er sie als Owen Wilson angeschrieben hatte. Eigentlich sollte das genügen. Juno fand sich auf Fotos hässlich und wollte diese Fotos immer sofort mit der Wirklichkeit korrigieren, wo sie zwar auch hässlich aussah, wie sie fand, aber eine Geste machen konnte, die das Gesicht irgendwie milderte, wo sie eine Stimme hatte, ein paar Sätze und Wörter. Benu schrieb, man könne sich auf Dauer nicht unterhalten, ohne das Gesicht des anderen öfter mal zu sehen. Das stimmte auch wieder. Okay, okay. Sie stellte sich neben die Stehlampe, überprüfte ihre Frisur und was sie trug. Ein T-Shirt, Trainingshose, nichts, was falsch verstanden werden konnte. Dann stellte sie das Handy aufs Fenstersims und drückte den Selbstauslöser-Button. Natürlich kein Lächeln. Du siehst, ich bin kein Bot. Du siehst witzig aus. Ziemlich besonders, wie ein Kobold. Tränenlach-Smiley. Dass Benu das schrieb, dazu den Tränenlach-Smiley, beruhigte Juno. Es hätte sie beunruhigt, wenn er geschrieben hätte, du bist wunderschön. Benu schickte auch ein Foto von sich. Er saß in der Nische eines Zimmers, hinter sich eine gelb gestrichene Wand. Mehr Umgebung konnte man nicht erkennen. Auch ein Selfie. Man sah die Haltung, die Hand mit dem Smartphone von sich gestreckt, das Gesicht leicht seitlich. Benu sah so ähnlich aus wie auf dem Profilbild. Er trug ein knallblaues T-Shirt und lächelte. Dass sie wie ein Kobold aussah, hatte sie auch schon manchmal gedacht. Das kam womöglich von den Augen. Sie standen ziemlich schräg. Ihre Mutter hatte mal gesagt, ihre Ur-Urgroßmutter sei aus Sibirien gewesen und deswegen hätten sie jetzt in der Familie diese Augen und die hohen Wangenknochen. Scheue Sonne. 2-3 Tage, dann wieder Schnee. Juno filmte mit dem Handy die Flocken. Immer wieder aus sich heraus blühten sie. Dort oben, das war der Himmel. Deutschland lag unter einem Schlechtwettergebiet. Instagram spült ihr seit neuestem Posts aus Nigeria in ihren Verlauf. Das war wahrscheinlich ihren Suchanfragen auf Google geschuldet. Sie folgte jetzt einer Influencerin aus New York. Sie machte was mit Mode, Auf den Fotos zeigte sie Kleidung oder machte Werbung für Make-up, trug bunte Lidschatten auf, klebte sich künstliche Wimpern an. Es gab einen Post mit Bildern vom Flughafen in New York. Die Influencerin stand mit zwei großen Alukoffern am Gate. Sie trug hohe Plateauschuhe und ein neonrosa Kostüm. In der Caption stand, sie mache eine Reise nach Lagos. Zuerst wurde nicht deutlich, welchen Bezug sie hatte, aber in einem weiteren Post schrieb sie, sie fliege nach Hause. Später stand die Frau zwischen zwei Soldaten auf einer Straße, hinter ihnen hohe Mauern, Palmen und viel Grün. Juno las, dass es sich um eine gated community handelte. Die Soldaten in Fantasieuniform mit Maschinengewehr. Mehrere Slides. Die Frau posierte, die Soldaten unbewegt. Sie wechselten nur einmal die Position des Gewehrs. Dann ein Reel. Die Frau saß in einem Restaurant und filmte das Essen. Einen Teller mit Pasta und Tintenfisch und verschnörkelt aussehenden Vorspeisen. Im Hintergrund sah man die Fontänen eines Indoor-Springbrunnens. Juno bekam Hunger. Dann ging die Frau durch eine Shopping-Mall. Sie filmte Klamotten in einer Boutique. Man sah hohe Hacken in den Regalen, Cocktailkleider, über und über bestickt mit Pailletten. Es war ein irgendwie vertrautes Bild einer Mall, nur dass die Leute in den Gängen und in den Läden nicht weiß waren und auf den ersten Blick fehlten DM und Rossmann. In den Kommentaren stand einmal, pass auf, dass du nicht entführt wirst, dazu ein Lachsmiley. Juno hatte vorher mal gelesen, man müsse in Nigeria vor allem in ländlichen Gegenden damit rechnen, von Banden entführt zu werden. Das passierte anscheinend häufig, nicht nur reichen Leuten. Man wurde entführt, die Familie musste bezahlen, manchmal über Wochen hinweg. War nicht viel Geld da, waren es eben kleinere Summen. Irgendwann war Juno auf der Seite des Auswärtigen Amts gelandet, bei den Reisewarnungen. Für Nigeria bestand eine Teilreisewarnung. In Nigeria keinesfalls nachts über Land reisen. Bei unausweichlichen Reisen auf dem Landweg die Sicherheitslage der Route prüfen, vor und während der Reise und diese mit einer bewaffneten Eskorte durchführen. Mobile Polizei, Mopol. Die Zuglinie Abuja-Kaduna meiden. Sie war vermehrt Ziel terroristischer Anschläge. Menschenansammlungen in Städten meiden. Bei bewaffneten Überfällen keinen Widerstand leisten, alles herausgeben, was man an Wertsachen dabei hat. Ausgangssperren befolgen, den Anweisungen lokaler Sicherheitskräfte folgen. Beno hatte ihr geschrieben, er habe Tanten in einem Dorf und müsse immer mal hin. Er fuhr mit dem Zug, den Rest mit dem Bus, über 4 Stunden. Es sei ziemlich anstrengend, schrieb er. Die Straßen seien schlecht. Es würde ganz schön rumpeln. Ich rauch Gras. Das entspannt. Du solltest auch Gras rauchen. Ja, vielleicht sollte sie das. Es würde sie heillos verfranst werden lassen. Sie würde nichts hinbekommen, würde vielleicht nur noch schlafen. Wollte sie das? Wer würde dann die Briefe für Jupi zum Briefkasten bringen? In jedem zweiten Chat schrieb Beno, Juno solle auch Gras rauchen. Es würde alles einfacher machen. Es hörte sich manchmal an wie ein kleiner Vorwurf und manchmal wie der Rat eines guten Freundes. Ob sie schon in Afrika war, fragte Beno. Nein, noch nicht. Wo warst du schon? Österreich, Schweiz, Italien, England, Dänemark, Belgien, Polen, Tschechien, Serbien, Ungarn, Slowenien und Israel. Wow, Smiley, du bist ganz schön rumgekommen. Das ist gar nichts im Vergleich zu anderen Leuten, die ich kenne. In Belgien war ich auch nur 2 Tage, in Polen auch. Man muss nicht unbedingt viel rumgekommen sein, um die Welt zu kennen, finde ich. Du hast recht. Willst du noch mehr verreisen? Weiß nicht. Was mich gar nicht interessiert, ist Urlaub im klassischen Sinn. Das ist was für Leute, die aus ihrem Alltag sonst nicht rauskommen. Mir reicht das Theater. Auf der Bühne kann ich an jedem Ort sein, den ich mir nur denken kann. Ich kann jedes Wesen sein. Eine Reisende, ein Geist, ein alter Mann, ein Alien. Aber was machst du, wenn du nicht auf der Bühne bist? Schlafen, Smiley. Sie bestellte sich ein paar Bücher. Nigeria, What Everyone Needs to Know, von John Campbell und Matthew T. Page. Chimamanda Ngozi Adichie, Blauer Hibiskus. Isi Onsondu, Dieses Haus ist nicht zu verkaufen. Juno hatte das Buch ergoogelt. Es ging um Geister, Mythen, Fabelwesen. das Leben in einem Arbeiterviertel in einer nigerianischen Großstadt. Sebastian Konrad, Deutsche Kolonialgeschichte. Benu erzählte sie nichts von den Büchern. Jupiter erzählte sie auch nichts. Sie trug sie in ihr leeres Zimmer, wenn sie vom Buchladen nach Hause kam, und stapelte sie auf dem Boden in einer Ecke unter dem Fenster. Jupiter kam nie in dieses Zimmer. Es war früher das Wohnzimmer gewesen. Sie hatten 2,5 Zimmer, Küche, Bad. Weil Jupiter so schlecht schlief und oft mitten in der Nacht Krämpfe und Muskelzucken bekam, war Juno zum Schlafen irgendwann in das halbe Zimmer gezogen. Das alte Wohnzimmer mit dem Planetenstuck wurde immer weniger gebraucht, also hatte Juno es ausgeräumt. Wann war Jupiter das letzte Mal darin gewesen? Sie konnte sich nicht mehr erinnern. Von den Chats mit Benu erzählte sie Jupiter weiterhin nichts. Was sollte sie auch sagen? Nachts quatsche ich mit einem Fremden? Jupiter würde wahrscheinlich antworten, dass sie ganz schön naiv sei. Dass es gefährlich sei mit einem Unbekannten. Wer weiß, was sie mit deinen Daten machen. Was Jupiter nicht sagen würde, dass Juno mit einem fremden Menschen ausgiebig chattete, mit ihm aber oft nur ein paar hastige Sätze tauschte, weil sie schon wieder los musste. Die Einkäufe erledigen, die Proben, das Tanztraining. Würde er nicht sagen. Er würde es nicht einmal denken, aber fühlen würde er es schon. Fünf. Juno, kannst du kurz helfen? Jupiter saß bereits im Rollstuhl, fertig angezogen, aber in Socken. Er bekam seine Schuhe nicht an. Klar, sagte Juno, lass mich das machen. Sie wollten nach Berlin fahren. Jupiter war in der Endrunde eines großen Literaturwettbewerbs. Er hatte einen Roman geschrieben und nun würde er mit 5 anderen Autorinnen und Autoren vor einer Jury und vor Publikum aus dem Manuskript lesen. Am Ende würde ein Preis für den besten Text vergeben werden. Sie mussten bald zum Zug. Die Literaturwelt kannte Juno nur über Jupiter. Manchmal begleitete sie ihn zu Lesungen oder zur Leipziger Buchmesse. Dann sah sie hauptsächlich ernste, etwas steife Menschen in Jacketts und wadenlangen Röcken, die viel tranken und sich immer aufgedrehter verhielten und immer lauter sprachen, je weiter der Abend vorankam. Zur Leipziger Buchmesse hatte es vor der Pandemie rauschende Partys gegeben. Früher, als Jupiter noch gesund war, waren sie öfter dorthin gegangen und Juno hatte mit einem voyeuristischen Kitzel den ziemlich ungelenk tanzenden Menschen aus der Literaturwelt zugesehen. Und das zu so guter Musik. Hauptsache, es macht ihnen Spaß, hatte sie zu Jupiter gesagt, als sie das erste Mal auf so einer Party war und Jupiter hatte gelacht. Juno wünschte sich, dass Jupiter den Preis gewinne. Wegen der Freude, wegen seiner Gesundheit, wegen des Geldes. Es dauerte eine Weile, bis Jupiters Füße in die Schuhe glitten. Jupis rechtes Bein war kaum beweglich, keine Muskelkontrolle, das Knie ließ sich nicht knicken. Man musste die Schuhe entschlossen und sachte zugleich über die Füße schieben. Wenig später wuchtete Juno Jupiter in seinem Rollstuhl in die Straßenbahn. Der neue Nachbar aus der Wohnung gegenüber hatte das schwere, elektrounterstützte Gefährt, die 8 Stufen von der Haustür zur Straße runtergeschleppt. Lächerliche 8 Stufen. Wie üblich wurden Jupiter und sie schon beim Einsteigen in die Straßenbahn von allen Mitfahrenden angeschaut. Und wie üblich schaute sie so lange finster zurück, bis die Leute wegsahen. Was dachten die Menschen, die sie so ansahen? Juno fand nie eine Antwort. Irgendwann standen sie am Hauptbahnhof, Gleis 11, wo der ICE nach Berlin bald losfahren sollte. Gleisabschnitt E, außerhalb der Bahnhofshalle. Sie warteten auf die Einstiegshilfe. Jener große silberne Kasten mit hydraulischer Pumpe, die mit dem Fuß bedient wird. Vorsintflutlich, wie aus Zeiten, in denen man Luftmatratzen aufpumpte, indem man auf einen Blasebalg trat. Niemand zu sehen, der den silbernen Kasten herbeirollte. Noch 7 Minuten bis zur Abfahrt. Noch 3 Minuten. Immer noch kein silberner Kasten zu sehen. Der Zug fuhr ein. Juno spürte den Wind im Gesicht. Leute, die sich zu Trauben sammelten an den Türen des ICE. Irgendwas war klein und pochend und kalt unter Junos Schlüsselbein. Nach außen hin versuchte sie, ruhig zu bleiben. Ruhig, ruhig. Dann wieder sandte sie den Menschen, die ihnen entgegenströmten, grimmige Blicke, obwohl sie nichts dafür konnten. Das wusste Juno ja. Aber die Wut ließ sich so schlecht steuern. Wisst ihr, wie das ist, immer der Hilfe anderer Leute ausgesetzt zu sein, die aber entweder nie kommen oder immer zu spät kommen? Während Jupi hier jeden seiner Schritte nach draußen tagelang vorweg planen muss? Jupiter musste immer überpünktlich da sein. Die Einstiegshilfe für den ICE musste 5 Werktage im Voraus bestellt werden. Außerdem waren sie eine Stunde früher aufgestanden als notwendig. Zur Sicherheit, wie immer, falls was schiefgehen sollte. Jupiter kommt nicht schnell genug vom Bett in den Rollstuhl. Der Nachbar, der mit dem Rollstuhl hilft, ist plötzlich doch nicht zu Hause. Solche Dinge. Und das ist nicht gerecht, rief Juno, unhörbar natürlich, aber einige Leute schauten trotzdem schuldbewusst zu ihnen hin. Da vorn war ein Schaffner. Juno eilte mit bestimmten Schritten zu ihm. Der Zug muss noch warten, die Einstiegshilfe ist nicht da. Sie brüllte das diesmal wirklich. Es hallte weit über die Bahnsteige. Später erinnerte sie sich, dass sie mit dem Fuß aufgestampft und etwas Unhöfliches zu einer Frau gesagt hatte, die panisch an ihr vorbei zu einer der Zugtüren eilte. Und da lag der Hauptbahnhof für einen Moment still. Juno hat ihn einfach angehalten. Man hörte die Spatzen sich um ein paar Krümel streiten. Jupiter? Wo war Jupiter? Er war etwas abseits gerollt und hielt das Handy ans Ohr. Er habe das Mobilitätszentrum der Bahn angerufen, doch niemand sei rangegangen, erzählte er später. Pfeifen im Ohr. Es verging ein Leben, bis die Person mit der scheppernden Einstiegshilfe herbeieilte. Juno wartete draußen, als Jupiter mit dem silbernen Kasten hoch zum Eingang des ICE gehoben wurde und in den Wagen rollte. Sie sah ein paar schemenhafte Leute hinter den Fenstern des Wagens. Sie reckten die Hälse und schauten nach draußen, um zu ergründen, was los war. Der Zug fuhr mit 10 Minuten Verspätung ab. Im Zug sahen sie als erstes, dass ein Schild am Behindertenklo klebte. Defekt. Und wieso bist du nicht verheiratet?
Ich lebe gern allein. Keine Lust auf feste Bindung.
Aber bist du nicht einsam?
Nein, überhaupt nicht. Ich treffe viele Leute. Abends gehe ich raus, trinke ein Bier in der Bar.
Natürlich gelogen.
Eine Frau sollte nicht allein in die Bar gehen und trinken.
Wieso nicht? Niemand kann dich beschützen. Es kann gefährlich werden.
Ich bin schon viel zu alt, dass mir jemand etwas ins Bier tut. Bei mir würde sich das sowieso niemand trauen. Ich sehe so aus, dass blöde Typen gleich wissen, mit mir ist nicht gut Kirschen essen.
Das würde ich nicht unbedingt sagen. Juno fühlte sich wieder mal geschmeichelt, bereute es gleich. Sie war immerhin Juno Isabella Flock. Sie war aus Beton, hatte ein Herz aus Fels. Für dumm verkaufen ließ sie sich auch nicht. Das kleine LED-Licht, das man direkt in die Steckdose steckte, warf Schimmer in den Raum. Sie hatte alles weggeräumt, was zu viel von ihr preisgeben könnte. Die Kamera des Handys erfasste nur sie. Ihre Stirn glänzte und warf das Licht zurück in den Raum. Man sah die Wände, ein Stück vom Vorhang. Seit ein paar Wochen telefonierten sie per Videocall. Wieder eine Grenze überschritten. Juno hat es nicht verhindert. Alle Love-Scammer baten die Frauen, mit denen sie chatteten, irgendwann um einen Videocall. Dazu setzten sie Deepfake-Technik ein. Das hatte Juno in der Doku über Love-Scamming gesehen. Die Figuren des Fake-Profils wurden über die wirklichen Körper der Scammer geschnitten und wenn sie sprachen, sah man einen weißen, grauhaarigen Menschen in einem schicken Hemd sprechen, der in seiner Zahnarztpraxis oder zu Hause auf dem Sofa saß. Es war Hightech, funktionierte anscheinend immer besser. Auf YouTube gab's Anleitungen dazu. Benu aber war als er selbst hier. Er zündete sich einen Joint an, ließ den Qualm steigen, lachte. Seine Augen wurden entspannt oder waren es schon immer gewesen? Fehler, Fehler, Fehler. Wie konnte sie so naiv sein?
Aber ohne Naivität keine Entdeckungen. Man musste manchmal die Möglichkeit des Todes ausblenden können, sonst kam man nicht weiter. Und dazu musste man ein bisschen naiv sein. Auch die Seefahrer, die ans Ende der Welt fahren wollten, waren naiv. Was für ein böser Gedanke, auf den Juno viel zu schnell kam. Zugegeben, sie war neugierig. Es fühlte sich bisher okay an. Es war immer ganz witzig gewesen. Beim ersten Mal führte Benu sie per Kamera durch sein Zimmer. Die Wände waren mit bunten, gebartigten Tüchern abgehängt. Viel gemütlicher als ihr Zimmer, das kahl war, trotzdem chaotisch. Überall lagen Sachen auf dem Boden, Socken und Bücher, Gewichte für ihr Workout und Zettel mit Notizen und Ballettschuhe, Boombox, leere Teetassen. Bei Benu alles ordentlich, alles sauber. Nichts Überflüssiges lag herum. Er sah wieder freundlich aus, wieder älter als 32. Beide ein bisschen verlegen, grinsten sie sich wie Teenager an, sagten wenig. Keine Ahnung, was man so sagte bei einem Videocall. Was war das überhaupt für ein Treffen? Welchen Zweck hatte es? Benu, unbekümmerter als Juno, musste wieder lachen über ihr Gesicht. Er sagte wieder, sie sehe aus wie ein Troll oder eine Elfe und dass sie klein sei. »Ich bin 1,70«, sagte Juno. Dann wusste sie nicht mehr, was sie sagen sollte. Sie sprachen noch kurz übers Wetter. Juno drehte ihr Notebook zum Fenster, damit Benu den nächtlichen Himmel sah. Jetzt, mitten in ihr Lachen wegen Benus kleinen netten Satzes, fuhr plötzlich Dunkelheit in sein Zimmer. Juno kannte das schon. Immer um 11 ging das Licht aus in Benus Wohnung oder Haus. Sie hat es nie von außen gesehen. Das Stromaggregat schaltete sich ab. Man sah nur Benus Gesicht vom Leuchten des Displays erhellt. Der Rest, Körper, Möbel, war verschwunden. Heute zündete Benu eine Kerze an. Vorsichtig hielt er eine Hand vors Feuerzeug, damit die Flamme nicht durch den Luftzug erlosch, und stellte die Kerze auf einen Tisch in der Mitte des Raums. Es flackerte. »Lach nochmal.« »Hä, wieso?« »Weil's mir gefällt. Ich will aber gerade nicht lachen.« Als Juno das sagte, lachte sie. Sie wusste nicht, wieso ihr dieses Bild geblieben war, wie Benu die Kerze anzündete. Mit wem sprach sie da eigentlich? Mit jemandem, der ab 23 Uhr keinen Strom mehr hatte. Sie hielt sich an Fakten. Wieso gab's in dieser Stadt in Nigeria ab 23 Uhr keinen Strom? Blöde Frage, weil die Stromversorgung katastrophal war. Aber warum war sie katastrophal? Weil sie hier in Europa 24/7 Strom hatten, weil sie alles hatten und auch alles haben wollten. Nichts, was Juno hier um sich hatte, Wärme, Nahrung, Arbeit, richtete woanders keinen Schaden an. Kurz darauf las Juno zufällig auf Taz Online, in Nigeria gäbe es eine Bargeldreform. Bald waren Wahlen. Die Zentralbank und die Regierung wollten Vorräte an altem Bargeld vom Markt nehmen, um Stimmenkauf zu verhindern. Neue Scheine sollte es geben, aber niemand kam an sie ran. Zu wenig in Umlauf. Das wenige neue Geld wurde von wenigen gehortet, die es schon frühzeitig besorgten. Die alten Scheine waren seit dem 18. Januar nicht mehr gültig. Die Regierung blockte alle Bitten um Verlängerung der Gültigkeitsfrist ab. Man konnte frische Scheine gegen Aufschlag bei illegalen Händlern erwerben. Nur in großen Geschäften der größeren Städte konnte man mit Karte bezahlen. Über ein Drittel der Bevölkerung besaß kein Konto. Es hieß, die Lage sei dramatisch. Geschäfte mussten schließen, kaum jemand konnte sich Essen kaufen, selbst wenn Geld auf den Konten war. »Was ist da los bei euch?« Juno tippte ins Handy, erzählte von dem Artikel. »Das stimme«, antwortete Benu, »er könne gerade kein Geld abheben. Dass die Vorräte an Essen bei seiner Mutter langsam ausgingen, dass er heute noch nicht gefrühstückt habe.« »Tut mir leid«, schrieb Juno. Auf den Fotos hatte sie gesehen, dass er ein bisschen mager aussah. Einmal schrieb er, er fände sich zu dünn, habe vor, demnächst in ein Gym zu gehen und Gewichte zu stemmen. »Ist okay«, schrieb Benu jetzt, »und danke.« Er bat sie nicht um Geld. Es würde ja auch nichts nützen. Juno vermied, in den nächsten Tagen das Thema darauf zu bringen. Sie las Benus Sätze, ob was in ihnen steckte, das sie nicht hörte oder sah. Die Aura des Scammers. Sie wusste nicht, was sie schreiben sollte.
Inka Löwendorf las die dritte Folge aus dem Roman »Hey, guten Morgen, wie geht es dir?« von Martina Hefter. Das Buch ist im Klett-Cotta-Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie bei uns im Internet ndr.de/kultur und in der ndr-Kultur-App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Österreich steuert vermutlich auf eine Regierungsbildung mit der rechtspopulistischen FPÖ, mit der konservativen ÖVP zu. Bundespräsident van der Bellen kündigte nach dem Scheitern der bisherigen Koalitionsverhandlungen für heute ein Treffen mit FPÖ-Chef Kickl an. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Diane Batani.
Nach dem Rückzug von Karl Nehammer als Bundeskanzler und ÖVP-Chef sei eine neue Situation eingetreten, sagte Van der Bellen, mit Blick auf ein mögliches Bündnis zwischen ÖVP und FPÖ. Er werde weiterhin darauf achten, dass die Grundpfeiler der Demokratie respektiert werden. Der neue ÖVP-Vorsitzende Stocker machte deutlich, dass seine Partei Gespräche mit der FPÖ nicht mehr ausschließe. Der Vorsitzende der SPÖ, Babler, sagte, jetzt drohe genau das, wovor seine Partei immer gewarnt habe. Er warf der ÖVP und den Neos vor, in ihren Koalitionsgesprächen Parteitaktik über die Zukunft des Landes Österreich gestellt zu haben. Die Verhandlungen zwischen ÖVP